Ja, guten Morgen. Das Kreuz ist näher gekommen. Nicht mehr an der Wand, es ist uns näher gekommen. Möge es uns heute Morgen auch näher kommen. Manche Kindheitserinnerungen bleiben oft bis ins Alter präsent und können damit auch jederzeit abgerufen werden. Ereignisse prägen sich ein, vor allem, wenn sie schmerzhaft waren. Dies, damit wir beim nächsten Mal besser aufpassen und nicht den gleichen Fehler nochmal machen. Und das erinnert mich an meine Kindheit. Ich war gerade dran, als kleiner Bub, das Velo meines Bruders zu entwenden und versuchen, mit dem Ding da zu fahren, weil ich wusste, mit dem geht's schneller. Es war mir schon klar, es könnte etwas schwierig werden. Aber ich versuchte es, stieg irgendwie auf und radelte los. Siehe da, es funktioniert. Auch barfuß. Und es ging gar nicht so schlecht. Aber dann das Anhalten und das Absteigen. Welcher Fuß zuerst? Und irgendwie rutschte ich dann auch noch vom Pedal und dann lag ich nicht auf dem schönen Teerboden, sondern auf dem Schotterboden und unter dem Velo. Schmerzen am Fuß, und als ich hinschaute, waren da mindestens 2 Zehennägel blau. Aua. Es passierte mir nicht wieder. Der Blick auf blaue Zehen und Fingernägel. Hat jemand einen blauen Fingernagel? Soll mutig aufstrecken. Kommt ja vor. Ah, doch. Im Blick auf blaue Zehen und Fingernägel ist das Sprichwort den Nagel auf den Kopf getroffen nicht so ernst gemeint, sondern mehr ironisch. Diesen Spruch braucht man doch, wenn jemand eine Aussage auf den Punkt gebracht hat. Statt um den heißen Brei herumzureden, ist ein treffender Ausdruck und eine klare, deutliche Aussage, genauso wie wenn der Hammer den Nagel auf den Kopf trifft. Nägel mit Köpfen macht man, wenn in einem Gremium ein Beschluss gefasst wird. Jeden Nagel auf den Kopf getroffen haben jene Kriegsknechte der römischen Marionette Pilatus, die Jesus an das Kreuz hefteten und ihn damit zum Christus machten. Jeder Nagel saß, jeder Schlag auch. Jeder Schlag trieb den Nagel weiter durch das Handgelenk und ins Holz. Und was für Nägel! Geschmiedete Nägel, rau, scharf, kantig, rostig, schmutzig. So geschehen an jenem Freitag vor dem Sabbat in Jerusalem. Ich lese den entsprechenden Text, den René schon mal angedeutet hat, aus Markus 15, 20 bis 39. Dann führten sie Jesus zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zur Stelle, die Golgatha heißt. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war. Doch er nahm ihn nicht. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Und eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung. Sie lautete: König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man 2 Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Und die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufrichten. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Andern hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut, Elohi, Elohi, lema sabachthani, was bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, seht doch, er ruft den Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob dieser Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Jetzt hatten sie erreicht, was sie immer wollten. Jesus und sein Kreuz, Ziel erreicht, hilflos, machtlos, ausgeliefert, angenagelt. Dass sich damit das Gleichnis aus Jesu Mund vollumfänglich erfüllte, das kam ihnen nicht in den Sinn. Markus 12 hatte er es ihnen erzählt. Dort im Gleichnis geht es darum, die Pächter eines Rebberges, sie warfen die Knechte des Besitzers Haus aus, der aus dem Rebberg, als sie kommen wollten und einen Anteil davon holen wollten. Die warfen sie hinaus. Später sandte der Mann seinen Sohn, den warfen sie nicht nur hinaus, sondern sie brachten ihn auch noch um. Und das nur, um sich den Weinberg unter den Nagel zu reißen. Jesus hat diese Weinbergarbeitergeschichte in Verbindung gebracht mit dem, was die Pharisäer, Schriftgelehrten und das angestiftete und aufgeheizte Volk am Karfreitag am Tun war. 1:1 traf ein, was er ihnen erzählt hatte. Sie waren die Pächter, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Sie waren es, die den Sohn des Rebbergbesitzers hinauswarfen und umbrachten. Sie waren es, die den Sohn Gottes hinauswarfen und ihn auf Golgatha umbrachten. Sie, die ganze versammelte Geistlichkeit und das Volk, sie waren es. Sie waren gemeint in diesem Gleichnis. Und sie hatten nur noch das eine im Kopf, Weg mit ihm, denn wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Lukas 19. Jetzt hatten sie ihn aufs Kreuz gelegt und dies sowohl wörtlich als auch sinnbildlich und endlich. Und was kaum einer in diesen Momenten merkte und sich bewusst war, jeder Schlag auf die großen Nägel in Hände und Holz war wie ein Schlag mehr ins Angesicht Gottes. Angezettelt von den Pharisäern, hochgejubelt vom Volk und durchgezogen von an sich unschuldigen Soldaten, hatte man sich von diesem unbequemen Menschen befreit. Und jeder Schlag war auch einer ins Herz Gottes. Mitten in die Zeitrechnung hinein und mitten in das Zentrum der Heilsgeschichte, Und das, obwohl es so von Gott vorgesehen war und zum Heil der Menschen werden sollte und geworden ist. Was im Propheten Jesaja vorausgesehen wurde, Jesaja 53, das haben die Pharisäer und Co. vollzogen. Zusammen mit den Ungläubigen und mit dem sensationshungrigen Volk. Aber nicht mit den Jüngern. Das wurde nicht von den Jüngern Jesu vollzogen, denn Jünger Jesu machen doch sowas nicht. Oder vielleicht doch. Jünger von Jesus stehen doch in jeder Situation zu ihm, durch dick und dünn. Sie gehen für Jesus durchs Feuer, wie der Petrus, als er es großhalsig versprochen hatte. Wenn dich alle verleugnen, ich nicht. Jünger Jesu machen sowas nicht. Sind es nicht manchmal jene überraschenden Momente, die dich in Sachen Bekenntnis zu Jesus wie auf dem falschen Fuß erwischen? Sind es nicht vielleicht Menschen, mit denen du im Gespräch bist und plötzlich bist du durch eine Frage, durch einen fragenden Blick herausgefordert, dich zu Jesus zu stellen? Und dein Nichtbekennen in diesem Moment oder einfach dein Schweigen zu Jesus ist doch wie ein Nagel bereit zum eingeschlagen werden. So geschehen bei Petrus. Ganz mutig folgte er der Menge. Er muss doch sehen, was da mit seinem Herrn geschieht. Petrus wird als einziger erwähnt, der dem ganzen Soldatentross da folgte in dem Palast. Petrus als einziger, von den anderen Jüngern keine Spur. Er allein ist mutig mitgegangen. Yeah. Doch ganz schnell ist sein Mut weggeschmolzen, wie der Schnee in der Sonne. Und er fühlt sich wie auf dem Tablett ausgestellt. Was, ich? Ah, nein, doch nicht. Du bist doch auch einer von denen. Diese Frage reichte schon. Eine vorerst unverfängliche Frage. Und schon hat er sich von Jesus distanziert. Ich kenne den Menschen nicht. Schon hat er getan, was er nie wollte. Noch einmal, als Kind Gottes, als Jünger von Jesus, nicht zu ihm stehen, wenn es darauf ankommt, kann wie ein Nagel für das Kreuz bedeuten. Stellt sich dir und mir die Frage, wie stelle ich mich zu Jesus, wenn es darauf ankommt? Wie sieht mein Bekenntnis zu Jesus aus? Woran stärkt es sich? Hast du da schon, im positiven Sinn, Nägel mit Köpfen gemacht? Jawohl, ich stehe zu Jesus. Einfach durch meine Haltung, durch meine Aussagen oder auch manchmal durch mein Schweigen. Denn wer sich von Jesus abhängig macht, der lebt auch aus seiner Quelle. Sage mir, was du glaubst, und ich sage dir, wer du bist. In Gottes Augen. Klar, mit dem Kreuz als Zeichen des Christentums lässt sich heute wahrlich kein goldener Topf mehr gewinnen. Es ist zum Hohn und Spott der Welt geworden. Nicht nur, dass Christen damit auf dem Abstellgleis landen, sie haben scheinbar auch ein Ablaufdatum. Kirchenaustritte und Übergriffe und andere unschöne Dinge belasten und drängen Menschen, so traurig es ist, das zu sagen, drängen Menschen aus der Institution Kirche hinaus. Hat ein Huldreich Zwingli 1531 für den Kampf ums Evangelium noch sein Leben riskiert und auch verloren, so scheint es heute, dass manche um das gleiche Evangelium herum einen weiten Bogen machen. Tendenz steigend. Mit einer Kirche, die ihr Innenleben mit sozialem Treiben und Engagement beleben will und damit gleichzeitig auch aushöhlt, haben viele Menschen nichts mehr zu tun. Das hat mir vor vielen Jahren schon ein Pfarrer der reformierten Kirche Bern gesagt. Wenn Menschen heute in die Kirche kommen, wollen sie Evangelium hören, nichts anderes. Zu Recht und mit der Folge, dass manche Kirchen leider fortlaufenden Erfolg haben. Buchstäblich und leider. Es ist eben ein Kreuz mit dem Kreuz. Die Aufweichung und Abwertung christuszentraler Werte nimmt fast ungehindert ihren Lauf in unserer Zeit. Nicht nur, dass das Kreuz aus Schulzimmern und anderen öffentlichen Orten entfernt wird, nein, es laufen auch Bestrebungen im Schweizer Schulunterricht, andere Religionen zuzulassen oder auch, dass man Kirchensteuern auch außer christlichen Religionen mit ihnen teilen möchte. Und da hinein passt doch genau dieses Geschehen dort in Jerusalem. Hatte man noch ein paar Tage zuvor euphorisch und enthusiastisch gefeiert, Hosianna, Hosianna, machte sich nur Tage später Ernüchterung und Resignation breit. Vorher war man ihm blind nachgelaufen. Jetzt lief man ebenso blind von ihm weg, Petrus inklusive. Das sind alles Nägel, die Jesus ans Kreuz heften. Das sind alles Schmerzen, die unserem Gott durch Schuld und Sünde zugefügt werden. Wir aber machen da nicht mit, ihr Lieben. Wir stellen uns dagegen in der Kraft Gottes und gehen gleich mutig wie der Petrus unseren Weg. Nochmals, er hat sich allein gestellt, obwohl er dabei gestolpert ist. Aber Jesus hat ihm kurze Zeit später wieder auf die Beine geholfen und hat den Nagel, mit dem ihn Petrus durch seine Verleugnung verletzt hat, wieder ausgezogen. So machen wir es. Im Glauben stolpern ist nicht endgültig. Durch die Vergebung kann Jesus noch jeden Nagel wieder herausziehen. Denn Jesus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Kolosser 2. Ein zweites. Versöhnung. Was für ein Wort. Was für ein Gewicht liegt auf diesem Wort. Wir sind durch den Tod seines Sohnes gerettet und mit Gott versöhnt, schreibt Paulus. Was brauchen wir mehr? Aber dann nimmt die Kreuzigung ihren Lauf. Nein, die Versöhnung nimmt ihren Lauf. Sie ist nicht aufzuhalten. Wenngleich man Jesus die Nägel in die Handgelenke treibt und ihm damit tiefste Schmerzen bereitet, Jesus wird in diesem Moment zum Christus genagelt, der für uns alle Schuld hinweggetragen hat. Er wird zum Christus genagelt und geadelt vom Vater. Aber das interessiert die Beteiligten wenig. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Man trieb einfach sein Spiel mit diesem da. Dass man ihm eine fast schon toxische Mischung aus Myrrhe und Wein geben wollte, das nahm er nicht. Denn Jesus will nicht betäubt und benebelt durch diese Mixtur in den Tod gehen, sondern er will das Leid der Welt bei vollem Bewusstsein tragen, deins und meins. So geschieht Versöhnung, ihr Lieben. Jesus nimmt bewusst wahr, was da passiert. Und so ist es auch bei uns und geschieht für uns. Was wir ihm bewusst zu bekennen haben, das nimmt Jesus auch bewusst auf. Darum wünscht sich Jesus auch, dass wir vor ihm bewusst sagen, was uns drückt, wo wir schuldig geworden sind, was uns von ihm trennen könnte. Auch hier, mach Nägel mit Köpfen. Wir sind nachher eingeladen, hinten Gebet und Segen in Empfang zu nehmen. Mach Nägel mit Köpfen. Tut zwar manchmal weh, wenn wir Sünden beim Namen zu nennen haben, aber es ist der Weg zur Versöhnung. Und dann kommt die ganze Tragik der Verlassenheit auch noch auf. Nicht nur die Jünger haben ihn verlassen, denn da wird keiner mehr genannt unterm Kreuz. Alle Welt hat ihn allein gelassen. So einsam stirbt Jesus. Zwischen Erde und Himmel festgenagelt. Das haben wir gestern Abend gesungen. In der Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde. Kein Boden unter den Füßen. Wen wundert's, dass er sich da noch an seinen Vater im Himmel wendet. Elohi, Elohi, lema sabachthani. Aber auch von da keine Antwort. Und trotzdem schaut der Vater im Himmel nicht weg. Dass Jesus keine Antwort bekommt vom Vater so direkt und spontan, das bedeutet nicht, dass sich Gott auch abgewendet hat. Der Vater hat ein Auge auf seinen Sohn und er weiß, dass damit, was da geschieht, die Versöhnung nicht aufzuhalten ist. Und dazu braucht es eben das Sterben. Das ist die wahre Entäußerung, die Paulus in Philipper 1 anspricht. Noch einmal, die Versöhnung lässt sich nicht aufhalten. Und die Versöhnung ist in diesem Schrei von Jesus bereits enthalten. Durch diesen anscheinend antwortlosen Ruf des sterbenden Jesus geschieht Versöhnung, denn der darauf folgende Tod von Jesus ist die Antwort Gottes auf die Sünde. Gott lässt die Sünde, die Jesus ans Kreuz trägt, sterben. Die Sünde ist gestorben und damit, wie sagen wir es, damit hat Gott seinerseits den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn Gott verträgt Sünde nicht. Niemals. Menschen bemühen sich ja immer wieder, das Wort Sünde möglichst zu vermeiden. Oder zu umschreiben, zu bagatellisieren, ja, oder zu verniedlichen. Ist ja nicht so schlimm. Gott aber ist es todernst, wortwörtlich. Selbst uns geht es doch manchmal ebenso. Oder bist du nicht auch schon mal in der Lage gewesen, Unrecht oder auch Verachtung anderer Menschen einfach als dumm und dämlich oder ähnlich zu bezeichnen? Wo du aber genau gewusst hast, dass es Sünde war. Denn alles, was mit Gott und Verhalten im Glauben zu tun hat, hat auch das Potenzial zur Sünde. Gott aber will versöhnen. Zuerst mich, dann alle anderen. Er will, dass ich in der Verbindung mit ihm versöhnt leben kann. Wo wir, du und ich, zusammen vor Gott stehen, da ist die Versöhnung untereinander nicht aufzuhalten. Versöhnung untereinander lebt davon, dass ich auch einmal mich bei meiner Frau entschuldigen kann und ihr sagen kann, kannst du mir vergeben? Und Versöhnung ist dann, wenn sie mir antwortet, ja, ich vergebe dir. Nicht, ja, ja, ist schon gut, alles gut. Ja, ich vergebe dir. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das ist die Aufrichtung. Noch ein drittes. Und dann haben sie das Kreuz aufgerichtet und ins Loch gesteckt. Hingestellt als sichtbares Zeichen ringsum, das weit in die Welt hinaus ein Zeichen setzt. Bis heute. Was als Zeichen der Strafe und als eine Warnung an seine Jünger wahrgenommen wurde, das erschien plötzlich in einer Dimension, an die niemand gedacht hatte. Denn es war seit 3 Stunden unerklärlich dunkel mitten am Tag. Dunkelheit hatte Golgatha völlig eingenommen. Dunkelheit nicht nur über der Stadt, sondern vor allem und aus der Sicht Gottes, dunkel über der Sünde der ganzen Welt. Und Golgatha ist dafür die ultimative Haltung Gottes der Sünde gegenüber. Gleichzeitig aber schafft Gott und Golgatha auch einen Gegenpol zur Finsternis. Denn wenn es dort auf dem Hügel und um das Kreuz dunkel war, so geschah zur gleichen Stunde in der Stadt gerade das Gegenteil. Es wurde Licht im Tempel. Denn da zerriss mit einem Mal der Vorhang in zwei, von oben an bis unten aus. Jener Vorhang, der wie eine Scheidewand das Allerheiligste verdeckte, zu dem niemand Zugang haben konnte. Jetzt war der Vorhang offen. Ein Riss, der uns den Zugang zum Vater möglich macht. Gott hat nichts mehr zu verbergen vor uns. Und der Zugang, der die Menschen davor bewahrte, in dieses Innerste des Tempels zu schauen. Und das Zerreißen konnte nicht von Menschenhand geschehen sein. Das hat Gott selber gemacht, während draußen sein Sohn starb. Draußen auf Golgatha ist es dunkel, drinnen im Tempel wird es hell. Da hat Gott sein Innerstes geoffenbart. Menschen dürfen ab sofort Zutritt zum Allerheiligsten haben und damit Zutritt zum Herzen Gottes. Das ruft Abba, lieber Vater. Der Schlüssel für diesen Zugang zum heiligen Gott ist auf Golgatha zu finden. Der zerrissene Vorhang gibt den Blick frei. Gott macht der Trennung ein Ende. Er lässt sich ins Herz schauen. Und was ist da zu sehen? Nur Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter. Liebe für Verlorene, wie es uns Paulus Römer 8 vermittelt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott lässt uns heute in sein Innerstes schauen, mit weit geöffneten Armen wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Breitet Gott seine Arme aus, heute, für uns, für dich, wenn es Jesus mal gesagt hat, her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, her zu mir und lade dich ein, komm und sieh, ich habe alles bereit für dich. Und wenn uns Gott schon in sein Herz voller Liebe hineinschauen lässt, dann lass auch du dir hineinschauen, von ihm. Und mach auch in dieser Hinsicht Nägel mit Köpfen. Und noch ein letztes. Golgatha hat einem einzelnen Menschen die Augen aufgemacht. Einem einzelnen. Der Hauptmann muss bekennen, dass dieses ganze Geschehen weit mehr als ein menschliches Gericht war, wenn er sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Genau das sei unser Bekenntnis. Wir bekennen uns zu Jesus und seinem Kreuz, so unpopulär es auch sein mag. Wir bekennen uns zu dem, der uns den Weg zum offenen Heiligtum Gottes, zum Vaterherzen Gottes geebnet hat. Denn von diesem Zusammenhang her leben Menschen im Glauben an Jesus. Von der Dunkelheit über Golgatha zum hellen Licht in Gottes Gegenwart, in der wir mit Paulus bekennen dürfen, er hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Und das nimmt uns noch einmal mit nach Golgatha, wenn wir zusammen Abendmahl feiern dürfen. Abendmahl ist das bewusste Eintauchen des Herzens in das ganze Geschehen am Karfreitag. Abendmahl ist die große Einladung an dich und an mich. Alle sind wir eingeladen, so wie in jenen Raum zu gehen, wo Jesus sein letztes Mal mit den Jüngern gehalten hat. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich denn leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er zum zweiten Mal Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern.